Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wenden bitte. Ich bin Nadine Kreuzer, Moderatorin und Journalistin und es ist wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. Worum geht's heute? Ob Windrad, neue Bahnstrecke oder neue Gewerbefläche? Die großen Fragen der Nachhaltigkeit landen am Ende immer an einem ganz konkreten Ort, nämlich vor der eigenen Haustür. Und genau da zeigt sich dann, ob aus Plänen wirklich Veränderung wird.
Ja genau, und da wollen wir heute einmal genauer drauf schauen. Warum funktionieren manche Regionen wie kleine Zukunftslabore und andere kommen beim Thema Nachhaltigkeit kaum voran? Liegt's am Geld, an der Politik oder liegt's an den Menschen vor Ort? Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Mandy Schossig und leite die Kommunikation am Öko-Institut. Ich habe bei unserem Öko-Institut mal geschaut, wer dafür Experte oder Expertin ist, sich mit diesen Regionen zu befassen und habe uns dafür Ryan Kelly eingeladen. Ryan beschäftigt sich am Öko-Institut mit Regionalentwicklung, Beteiligungsprozessen und den Fragen, wie die Transformation vor Ort organisiert werden kann. Hallo Ryan, schön, dass du da bist.
Hallo Ryan.
Hallo, danke schön. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, während viele unserer Kolleginnen so in Excel-Listen versinken, arbeitest du ja viel mit den Menschen vor Ort, in Beteiligungsprozessen und auch in ganz unterschiedlichen Regionen. Gab es da so in letzter Zeit einen Moment, der dir besonders im Kopf geblieben ist?
Genau, um so ein bisschen zu illustrieren, wie unterschiedlich Regionen doch auf ähnliche Themen schauen, würde ich da so ein Beispiel rausgreifen aus dem Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein. Das ist ein Kreis, der schon sehr innovativ, sehr früh angefangen hat, die Energiewende selbst in die Hand zu nehmen und über Bürgerenergieprojekte, Windparks und Freiflächen, PV-Parks umzusetzen. Und die werden da aber auch gerade die Windkraftanlagen, die man dort auch überall sieht, wenn man vor Ort ist, wir waren da auch vor Ort, werden da auch ganz positiv wahrgenommen. Und da gab es eine Geschichte mit dem Bürgermeister, der auch einer so der Frontrunner der Energiewende dort ist, der hatte dann erzählt, ja, er versteht es gar nicht. Also die Hauptkritikpunkte sind ja immer Schall und optische Störung durch Schattenwurf. Wenn er in seinem Garten sitzt, er hat Blick auf die Anlagen, natürlich so weit, wie der Abstand es zulässt, dann hört er je nach Windrichtung ab und zu dann diesen rhythmischen Schall. Und er sagt, wenn er die Augen schließt, für ihn ist das so wie für andere Urlauber an der Nordsee der Wellengang. Also er weiß irgendwie, er hat da irgendwie auch positiv mitgewirkt an dieser Anlage und findet es dann eigentlich eher ein schönes Geräusch, das ihn an Heimat und Region erinnert und kein Störgefühl erzeugt.
Von dir können wir bestimmt heute ganz viele Beispiele noch hören. Das ist super, dass du eben vor Ort bist und da auch mal aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Aber erstmal nehmen wir euch alle mit. Worum geht's eigentlich heute? Genau, ein kurzer Überblick über unser Thema.
Windräder am Horizont. Neue Stromtrassen entlang der Felder. Ein ehemaliges Kohlekraftwerk wird zurückgebaut. Und irgendwo diskutiert ein Gemeinderat darüber, wie die Region in 20 Jahren aussehen soll. Die sozial-ökologische Transformation findet nicht nur in Berlin oder Brüssel statt. Sie passiert vor Ort, in Regionen. Dort werden Flächen ausgewiesen, Infrastruktur geplant, Fördermittel verteilt und Beteiligungsprozesse organisiert. Dort entstehen neue Ideen oder Konflikte. Doch was genau ist eigentlich eine Region? Wer entscheidet dort was? Und wie viel Gestaltungsmacht steckt wirklich auf der Ebene zwischen Kommune und Bundesland? Wenn es um Energiewende, Strukturwandel oder auch um die Suche nach einem atomaren Endlager geht, wird deutlich. Regionen sind mehr als Verwaltungsräume. Sie sind Orte, an denen Zukunft konkret verhandelt wird. Aber welche Rolle können sie in der Transformation spielen? Und was brauchen sie, um diese Rolle auszufüllen?
Ja, du hast uns ja direkt schon in ein ganz konkretes Beispiel reingeholt. Lass uns eben auch ganz konkret anfangen. Wo wird regionale Gestaltung sichtbar? Also was fällt dir da, vielleicht noch ein anderes Beispiel oder gehst zurück zu deinem Beispiel, was fällt dir da ein?
Ja, vielleicht, was schon angesprochen ist, mal bei dem Beispiel zu bleiben, ist dieser Kreis Steinburg als eine Region in Schleswig-Holstein, die ja schon so eine lange Windenergienutzungstradition haben, ist sehr früh aktiv geworden, als es darum ging, dass die Windkraft politisch da eben auch ausgebaut werden soll. Klar, die haben auch die technoökonomischen Potenziale, da weht eben viel Wind und auch so vom Höhenprofil ist da wenig, was die Windhöfigkeit einschränkt. Und diese regionale Gestaltungsmacht wurde da ganz aktiv von einzelnen, wie es uns immer so gesagt wurde, Local Heroes erstmal so angenommen. Es gibt diese Potenziale vor Ort, man will was machen und hat dann auch früh geschaut, wie kann die Gemeinde, also die Kommune auf eigenen Flächen daran profitieren, wo gibt es denn Gebiete, die sich eignen würden für einen Windpark jetzt in dem Fall und wie können wir die Bürgerinnen vor Ort auch daran teilhaben lassen. Dann gab es eben das erste große Bürgerenergieprojekt. Am Anfang waren das 12 Leute, die sich da formiert haben und dann Werbung gemacht haben und dann die anderen überzeugen konnten in dem Ort. Also ich rede jetzt von einem konkreten Ort, der heißt Neuenbrook. Und es war von Anfang an die Idee, diesen Ausbau der Windkraft vor Ort an irgendwie die Daseinsvorsorge zu knüpfen. Und das hat man über einen Verein gemacht, genau. Und da hat man dann einen Verein gegründet, Hand in Hand für Neuenbrook. Und die Erlöse aus dem Windpark zahlen eben auch in diesen Verein ein. Und dann werden gemeinwohlorientierte Projekte vor Ort umgesetzt. Kitas, ein neues Feuerwehrhaus. Wir haben uns das alles vor Ort angeschaut. Also die sind super gut ausgestattet. Und somit entsteht da eben auch so wirklich Wertschöpfung vor Ort. Und eben auch Macht über die Mitentscheidung, wo welche Anlagen stehen, da eben die Bürgerinnen vor Ort auch Teilhaber an der Anlage sind.
Also was würdest du sagen, warum hat das da ganz besonders gut funktioniert? Warum haben die Menschen gesagt, das ist klasse, da bin ich dabei, aufgrund der Daseinsvorsorge?
Ja, unter anderem und eben dieser langen Tradition, die Windkraft in dem Fall. Es gibt auch andere Regionen, das ist dann eher die Solarkraft, die PV-Anlagen, die da positiver, also ich sag mal so Bayern-Sonnenland aufgeladen sind und auch so weitererzählt werden. Und dort ist es eben die Windkraft, weil die schon sehr lange dort vorhanden war. Es gab eben historische Windmühlen schon zur gemeinsamen Entwässerung von Gräben. So, uns wurde auch mal gesagt, ja, ohne die Windmühlen wären wir abgesoffen. Wir haben auch so eine Tradition der kollektiven Daseinsvorsorge. Also wir alle kümmern uns auch bis heute noch um die Entwässerung unserer landwirtschaftlichen Flächen. Und da hat die Windkraft schon immer eine ganz wichtige Rolle durch diese mechanische Energie gespielt. Und jetzt stehen eben an den gleichen Standorten, wo damals diese historischen Windmühlen stehen, eben größere Windmühlen, aber man begreift sich immer noch irgendwie als Windbauer, der den Wind nutzt und auf seinen Flächen dann eben auch vermarktet. Und genau, das ist ein Faktor auf jeden Fall.
Und würdest du sagen, dass das die Leute auch so motiviert? Also so dieser Bezug zu diesem Wind, ist das so der Hauptfaktor oder gibt es da noch andere Sachen, wo die sagen, ja, das finden wir super toll?
Also auf jeden Fall hat es auch dort erstmal ein paar Leute gebraucht, die so voranschreiten mutig und das vermitteln, also solche Multiplikatoren oder dort waren es auch ganz klar die Bürgermeisterinnen, also erst war es eine Bürgermeisterin und dann später ein Bürgermeister, der es fortgeführt hat, die einfach versucht haben, ihre Gemeinde auch zu überzeugen. Dann wurde aber relativ schnell der Nutzen sichtbar vor Ort. Also es war eben am Anfang waren so ein harter Kern von 12 Menschen. Und dadurch, dass aber dann von Anfang an das auch an die Wertschöpfung geknüpft wurde und sie gesagt haben, wir machen das eben nur, wenn wir das hier irgendwie auch als Gemeinschaftsprojekt umsetzen können. Und dann eben auch geknüpft an diesen Verein, der eben dieses Zielbild, also in dieser Gemeinde Neuenbrook beispielsweise, dieses Zielbild familienfreundliches Neuenbrook explizit fördert, also wirklich alle Kindereinrichtungen und Angebote für Jugend und aber auch im Rahmen der Altenpflege sind dort massiv finanziert über diesen Park. Also man war mutig, irgendwie es erstmal auszuprobieren. Dort hat es geschafft, Leute zu motivieren, mitzumachen und dann wurde relativ schnell ein lokaler Nutzen sichtbar. Und dann kam das zweite Projekt. Ja, es hat ja beim ersten gut funktioniert und hier, wir haben jetzt die und die Vorteile dadurch und so wächst es dann so iterativ, irgendwie natürlich.
Und wenn wir jetzt mal konkret auf dieses Beispiel schauen, was hätte man denn von Berlin aus oder aus einem Ministerium heraus gar nicht so lösen können, wie es die Menschen vor Ort dann getan haben?
Also das sehen wir vielleicht auch jetzt aktuell von Berlin aus, gab es ja, was auch wichtig war, jetzt bei diesem Windbeispiel zu bleiben, dass diese Gesetzesvorhaben zu den Ausweisungen von Windenergiegebieten, also so Windenergieflächenbedarfsgesetz. Jedes Land soll so roundabout 2% seiner Fläche für Windkraft ausweisen. Und also das ist so diese politische Leitlinie und der Rahmen, je nach Land, wie die Potenziale sind, schwankt das so ein bisschen von 1,1% der Fläche bis auf 2,3, die bis 2032 ausgewiesen sein sollen. Um erstmal wirklich ins Tun zu kommen und so einen festen Rahmen zu haben, war das ganz wichtig. Aber wie sich jetzt eben zeigt, sind die Regionen eben die, die es wirklich umsetzen müssen. Die Länder haben das dann wiederum runtergebrochen auf die konkreten Regionen. Die Regionen müssen diese Fläche ausweisen und zwar mit oder gegen, manchmal leider auch die Gemeinden dann. Die Schwierigkeit, die die Region jetzt natürlich haben, ist so irgendwie zu vermitteln zwischen den politischen Vorgaben von oben und gleichzeitig den politischen Wünschen von den Kommunen und den Bürgerinnen und den Vereinen und den ganzen Interessensvertretungen und dann wirklich aber diese hart verbindlichen Ziele zu erreichen und auszuweisen. Und da tun sich eben Regionen unterschiedlich schwer und das hat auch viel damit zu tun, wie da die politische Stimmung ist, wie so kulturhistorisch erneuerbare Energien dort diskutiert werden. Ich glaube nicht, dass man das hätte noch stärker runterbrechen können, indem man von Berlin aus sagt, okay, die und die konkreten Flächen sind dann auch irgendwie die Windenergieflächen, sondern das muss die Region wirklich für sich selbst ausmachen. Nur die haben die Erfahrung, das Wissen und eben auch das politische Standing mit den Menschen vor Ort gemeinsam zu verhandeln.
Hm. Wenn du jetzt immer sagst Region, ne? Also wir sind jetzt ja von oben so runtergekommen, Bund, die Länder haben das dann in die Region gegeben oder vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wie man es ordentlich sagen würde. Aber was ist so eine Region überhaupt? Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Also es ist natürlich nach, je nach Blickwinkel ein bisschen unterschiedlich. Also die Regionen in dem Fall sind jetzt Planungsregionen. Die sind unterschiedlich, also das ist unterschiedlich aufgebaut in Deutschland, in den Bundesländern. Es gibt staatliche Regionalplanung und die Regionalplanung macht eben häufig auch Regionalentwicklung. Das heißt, solche beispielsweise regionalen Entwicklungskonzepte entwerfen, um so einen Pfad aufzuzeigen, wohin will die Region eigentlich, wie kann die sich gut entwickeln. Das ist das weichere Instrument der Raumordnung, so würde man es insgesamt zusammenfassen. Das härtere ist die wirkliche Regionalplanung oder auf Landesebene Landesentwicklungsplanung. Und da gibt es eben Bundesländer, die organisieren das über staatliche Planungsstellen, die diese Region beplanen sozusagen und eben diese Flächen jetzt in dem Beispiel von Wind ausweisen und welche, die machen das über so Verbandsstrukturen, dass es dann einen Regionalverband gibt und in dem sitzen wiederum in einem Planungsausschuss Vertreterinnen der Kommunen. So oder so ist es so, dass, weil wir auch in Deutschland die verfassungsrechtliche Planungsautonomie der Kommunen, das heißt eigentlich alles, was räumliche Planung vor Ort wirklich angeht, eigentlich bei den Kommunen liegt, haben die dann sehr starkes Mitspracherecht. Also die Regionen haben wirklich den Auftrag, die Interessen der Kommunen zu bündeln und für die Region sinnvoll Flächenausweisung und Interessensausgleiche in der Fläche herzustellen.
Das klingt sehr vielfältig, ne? Also eine Region kann offenbar dann vieles sein. Kannst du mal so klassische Regionen nennen, dass man sagt, ach klar, ja, die Region da in Baden-Württemberg oder in Schleswig-Holstein oder was auch immer, die oft auch in den Nachrichten vorkommen oder die einfach so greifbar sind.
Genau, da gibt es sozusagen auch, wenn man jetzt so ein bisschen mehr in die Forschung sich überlegt oder wie wir das auch in Projekten auch schon gemacht haben, aufgearbeitet haben, je nach unterschiedlichen Fallstudien, wo welche Region eigentlich angeschaut wurde, verschiedene Ansätze. Also es gibt so diesen Ansatz, dass man sagt, eine Region lässt sich irgendwie empirisch fassen. Also so über irgendwelche Merkmale, die auch statistisch erfassbar sind, beispielsweise so Einwohnerdichte oder so, und dann kommt man irgendwie zu einem bestimmten Ballungsraum Rhein-Main. Dann gibt es aber auch dieses Verständnis von normativen Regionen, die in einem bestimmten Zielbild folgen. Also dass man irgendwie ein politisches Zielbild hat und sagt hier, ich sag mal Flughafenregion Frankfurt wird, das ist eine Fallstudie, die wir in einem Projekt untersucht haben, wie eigentlich Regionalentwicklung da funktioniert im Rahmen des Ausbaus des Frankfurter Flughafens. Wir haben irgendwie so eine Flughafenregion, die lässt sich jetzt weniger empirisch abgrenzen, viel stärker normativ. Da geht es eben darum, wer sich zugehörig fühlt und wer von diesem Flughafen betroffen ist, ist durch den Lärm. Das ist ein bisschen so top-down sozusagen dann die Flughafenregion. Und dann gibt es aber auch sowas, was eigentlich so die Königsdisziplin vielleicht der Region ist oder dieses allumfassendere Verständnis von Region, dass Regionen eben funktionale Räume sind. Also es gibt da eben Verflechtungen, die machen nicht an administrativen Grenzen. Es ist nicht nur Landkreis Wolfenbüttel und irgendwie Landkreis Salzgitter, sondern es ist eine Region, die sich betroffen fühlt von beispielsweise jetzt in dem Fall der Asse. Und da gibt es auch Verflechtungen, politische und Pendlerströme. Also eigentlich kann man sich so eine Region nicht nur anhand von administrativ festgelegten Grenzen, die ja räumlich auch immer mal wieder sich verändert haben, vorstellen. Genau, das ist so dieses Konstruktivistische. Also Region entsteht eigentlich durch das tägliche Tun. Da gibt es auch in der Literatur so dieses Doing Region. Also Region kann erst neu entstehen und wachsen durch ein gemeinsames Verständnis darüber, wer wir eigentlich sind, wer der sich dazu zugehörig fühlt.
Und es muss doch dann auch je nach Thema unterschiedlich sein, oder? Also wenn es um den Ausbau von erneuerbaren Energien geht, ist das ja wahrscheinlich eine ganz andere Region, ich würde mal sagen viel kleiner, als wenn es zum Beispiel ums Thema Endlagerung geht, oder?
Genau, das ist natürlich total kontextabhängig. So eine Region Hochschwarzwald, die sich jetzt beispielsweise gerade aktuell auch mit den Ausweisungen von Windflächen noch ein bisschen schwierig tut, unter anderem, weil dort dieses optische, diese Sichtbarkeit von Anlagen natürlich irgendwie besonders sensibel ist. Die verstehen sich total als Tourismusregion und da gibt es dieses Narrativ der unberührten Kulturen, Naturlandschaften, ist natürlich im Schwarzwald auch nicht so unberührt. Das ist ja hauptsächlich Fichtenmonokultur, die auch sozusagen nicht ganz so natürlich gewachsen ist, aber trotzdem gehört es so zu diesem Selbstverständnis. Dieses Narrativ, wir sind hier, es gibt viel Wald, freie Sichten und die Windkraft hat da eben besonders herausfordernde Startvoraussetzungen sozusagen, sich da irgendwie durchzusetzen und auch angenommen zu werden. Und dann kann man eben von so einer Region Hochschwarzwald sprechen, die eben über so landschaftliche Merkmale geprägt ist. Bei der beispielsweise Endlagerung hochradioaktiver Abfälle, da läuft aktuell das Standortauswahlverfahren in Deutschland. Da ist es eben so, dass die Region erstmal geologisch bestimmt ist. Also rein nach dem Verfahren ist es eben so, da gibt es ganz unterschiedliche Regionsverständnisse, aber es gibt irgendwie eine Standortregion. Das ist die Region, wo potenziell dieses Endlager entstehen könnte. Und das ist eben im Endeffekt einfach projiziert an die Oberfläche, wo geeignete Geologie nach den ganzen sicherheitstechnischen und geologischen Untersuchungen möglich wäre. Und die Region kennt sich als Standortregion natürlich selbst gar nicht. Also es gibt einfach nicht die da irgendwie eine eingelebte Region, die zufällig über dieser geologischen Formation liegt. Und da wird es jetzt in den, so heißen die Regionalkonferenzen, diese Beteiligungsformate auf regionaler Ebene im Standortauswahlverfahren extrem schwierig, erstmal zusammenzufinden. Das zeigen auch andere Verfahren, beispielsweise in der Schweiz, die schon ein bisschen weiter sind mit der Endlagersuche. Da hat es am Anfang richtig lange gebraucht, bis man, der Schweiz ist es jetzt im Endeffekt eine Region, die heißt Nördlich Legern, das ist eine künstliche Region. Nördlich Legern, das ist halt nördlich des Legerngebirges, das gab es davor nicht. Da war das, das irgendwie Teile vom Zürcher Unterland, Teile vom Baserland und irgendwie auch noch die deutsche Grenze am Rhein entlang, also vom Landkreis Waldshut-Tiengen. Genau, sind da alle Teile davon und jetzt musste man irgendwie zusammenfinden und eine gemeinsame Identität sich erschaffen, als wir sind Nördlich Legern und wir wollen etwas Bestimmtes und wie schaffen wir das, das umzusetzen?
Genau, und wenn es ums Umsetzen geht, dann fragen wir uns natürlich, also was können Regionen selbst gestalten? Welche Kompetenzen haben sie tatsächlich? Vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen mitnehmen, also Stichwort Raumplanung, Flächennutzung, Infrastruktur. Wo können sie sagen, jetzt packen wir das hier an, denn wir haben die Möglichkeiten dazu?
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich nach Größe und Ressourcenausstattung der Region. Aber gerade durch diese planerischen Kompetenzen in der Raumplanung können Regionen schon Entscheidungen in die Fläche auch wirklich festlegen, verbindlich. Also das ist, was manchmal auf den kommunalen Ebenen oder wenn man Menschen vor Ort spricht, also wir haben beispielsweise sowas wie Planungslabore durchgeführt, wo wir gesagt haben, wir schauen mal im Hochschwarzwald uns jetzt mal gemeinsam unsere Karte an, hier in der Region mit den drei Gemeinden. Da haben wir das Fokusregion genannt, sind da hingegangen wirklich, haben mit den Menschen gesprochen mehrfach und haben dann versucht, in so einem Laboransatz anhand von Karten auch mal uns die Region anzuschauen, warum welche Orte wie wichtig sind, welche Orte vielleicht für erneuerbare Energien geeignet sein könnten, welche weniger. Aber immer unter dieser Prämisse, es gibt aber einen laufenden Prozess über die Regionalplanung, der hier auch schon verbindliche Rahmen festlegt. Da kommen am Ende Flächen raus. Das ist nicht ein ganz weiches Instrument, sondern das ist dann verbindlich und außerhalb dieser Flächen kann dann erstmal keine Windenergie mehr entstehen. Und jetzt versuchen wir zu überlegen, wo innerhalb dieser Flächen dann wirklich auch die Anlagen realisiert werden sollten. Welche Eigentümer dann wiederum diese Flächen gehören. Da gibt es dann verschiedene Modelle, wie so Region, Planung und dann in der Umsetzung, weil die Planung legt ja erstmal nur eine Fläche fest und dann mit den Gemeinden vor Ort oder den Menschen vor Ort auch wirklich dann da was realisieren kann. Also beispielsweise merkt dann die Regionalplanung, hier die Fläche ist eigentlich total geeignet für Windkraft anhand unserer räumlichen Analyse, technoökonomisch, also die Windhöfigkeit ist gegeben, da sind jetzt keine Ausschlussgründe wie Naturschutzgebiete. Und wie schaffen wir es jetzt aber, dass die zusammenarbeiten, die Menschen vor Ort dort, weil vielleicht im Hochschwarzwald ist es so, diese Grundstücke häufig sehr kleinteilig verteilt sind in der Eigentümerstruktur, was auch historische Gründe hat. Viele kleine Höfe, die da irgendwie so in Hang lagen. Und dann gibt es solche Modelle wie Flächenpoolings, dass man sagt, man versucht eben mehrere kleine Flächeneigentümer zusammenzubringen und so eine Art fiktiven großen Flächeneigentümer darzustellen, auf dem es dann Sinn macht, einen Windpark umzusetzen. Und dann geben die sich selbst die Regeln, wie die Anteile verteilt sind, wer welche Grundstücke beiliefert und welche Projektierer. Dann gibt's ein Projekt, kann man sowas machen wie ein Projektiererauswahlverfahren, dass man sich gemeinsam einen Projektierer sucht, der eben das Wunschprojekt für die Region umsetzt und so, dass dann auch alle davon profitieren können und man sich nicht streitet, oh, das steht jetzt aber auf dem Grundstück von dem einen und deswegen profitiert nur der. Nee, bei dieser Idee ist es eben so, man legt von Anfang an verbindlich fest, wenn irgendwo hier auf unserem Flächenpool was umgesetzt wird, dann profitieren wir alle.
Also klingt ja zum einen groß und zum anderen klein, so von den Herausforderungen. Würdest du sagen, die Regionen haben da auch ausreichend Entscheidungsbefugnisse oder was bräuchte es da vielleicht noch zusätzlich?
Ja, wie so häufig ist es hauptsächlich auch eine Frage von politischem Rückhalt und darüber vermittelt sozusagen auch Finanzierung, Ressourcen und Personal. Die Regionalplanung steht aktuell oder die Region nicht nur in der Planung, sondern auch eben in diesen Entwicklungsprozessen. Und auch, dass manche Regionen sind eben auch für den ÖPNV zuständig. Also genau sowas wie die S-Bahn werden dann auch über diese Verbände jetzt beispielsweise in Baden-Württemberg organisiert. Die sind eigentlich enorm unter Druck. Es gibt ganz viele Anforderungen, Dinge in der Fläche zu realisieren aus dem Infrastrukturbereich. Und häufig ist so ein bisschen das, was wenn man selbst mit den Menschen aus den Regionen spricht und den Regionalplanern, sind die dann ein bisschen ja das Nadelöhr, wo alles zusammenkommt. Also die jetzt beispielsweise wurde politisch sich dafür entschieden, ja, wir brauchen mehr Windenergie und jetzt erstmal so dieses möglichst schnell. In Baden-Württemberg gab es so eine Planungsoffensive und in Nordrhein-Westfalen auch. Die wollen besonders schnell sein. Die weisen eigentlich schon bis zu Ende 2025 beziehungsweise mit manchen Ausnahmegründen Ende 2026 die gesamte Fläche aus, die eigentlich erst bis 2032 realisiert werden müsste. Das heißt, vom Land und vom Bund kommt ein enormer Druck auf die Region. Gleichzeitig natürlich auch von unten, von den Kommunen, die dann erstmal sagen, so, oh, jetzt fühlen wir uns hier total gehetzt. Ja, aber die müssen das verbindlich erstmal machen. Und da braucht man natürlich auch dann Personal, um auch wirklich in den Dialog gehen zu können. Also was wir häufig hören, ist, ah, wir würden eigentlich noch viel näher mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten, aber man folgt dann halt auch solchen Kaskaden irgendwie so, die Ziele sind festgelegt, man hat jetzt so und so viele Monate für den Planentwurf, dann gibt es eine Offenlage, der wird dann diskutiert, da muss man alle Einwendungen bearbeiten. Und
für so echte Beteiligung ist dann auch wenig Zeit sozusagen.
Ja.
Oder Geld vielleicht auch, weil muss man ja auch einplanen, ne?
Genau, also wenn man weiß, dass es eben Regionen gibt, die zu dritt an so einer gesamten Regionalplanung arbeiten, und ich rede jetzt nicht nur von Windenergie, als ein ganz großes Thema der Regionalplanung ist auch sowas wie Rohstoffsicherung, und also das sind Riesenthemen und die sind wirklich personal nicht so stark besetzt, gerade kleinere Regionen irgendwie in den neuen Bundesländern.
Das klingt auf jeden Fall nach einer großen Herausforderung, wenn mal eben eine Weiche gestellt wird vom Bund und dann soll das eben kleinteilig in den Regionen umgesetzt werden, dann muss alles Hand in Hand gehen. Und du hast vorhin von Local Heroes gesprochen, die braucht es natürlich auch noch, ne? Also wenn man solche Leute dann vor Ort hat, kann das unglaublich große Dinge bewegen, oder?
Genau. Also die braucht es auf jeden Fall. Also man sieht da wirklich auch den Unterschied von der einen zur anderen Kommune, wo man eigentlich von oben, und das ist eben das Wichtige, immer der Blick von innen auch den zu bekommen und wirklich auch vor Ort zu sein und auch mit den Menschen zu sprechen. Und auch wenn dann ein Projekt irgendwo umgesetzt werden soll, beispielsweise im Bereich des Ausbaus von erneuerbaren Energien, dann schnell auch Fürsprecher aus der eigenen Community zu finden. Also wir haben da schon Hinweise bekommen. Und ja, es war ein super Workshop. Also das war jetzt beispielsweise im Landkreis Leipzig. Super Workshop. Aber die Sprache ist halt doch auch was entscheidend ist. Und sie hätten sich dann lieber jemanden gewünscht, der das vorstellt und moderiert und so, der das auch auf Sächsisch macht. Also es sind so kleine Dinge, dass man irgendwie dann auch vor Ort wirklich mit der Sprache der Region dann auch irgendwie dieses Projekt vertritt und irgendwie über glaubhafte Personen und eben nicht über so ein politisches Statement, sondern es muss wirklich auch aus der Region selbst kommen. Ah, diesen Nutzen haben wir, und ich erkläre das jetzt auch mal meinen Mitmenschen hier vor Ort, warum das toll ist. Dazu braucht man natürlich Personal, und aktuell ist natürlich die KI-Entwicklung auch eine ganz besondere Herausforderung. Also diese standardisierten Einwendungen, die beispielsweise jetzt von, also in dem Fall Windkraftgegnern oder so, da eingeschickt werden. Also wir haben jetzt mehrere so Regionalplanverfahren im Bereich Windenergie begleitet, und das sind wirklich zigtausende Stellungnahmen, die dort sozusagen bearbeitet werden müssen. Das können Menschen alleine gar nicht mehr leisten, sondern es ist wirklich so, dass standardisiert formulierte Einwendungen gegen den Plan eingehen. Das sind bis zu 40.000 Stück oder so. Also da gibt es Regionen, die kommen sogar dann ausgedruckt, da sind Laster vorgefahren, dann haben die alle ausgeladen.
Wow.
Und die muss man jetzt alle einzeln bearbeiten und wiederum beantworten. Genau, das ist natürlich auch eine ganz große Herausforderung, wie man damit jetzt in Zukunft umgeht.
Da sind wir eigentlich ja schon mittendrin in den Konflikten, würde ich sagen, oder? Also weil du hast es jetzt ja hier und da schon mal so ein bisschen angedeutet. Es sind sich ja auch nicht immer alle einig, wenn gemeinsam geplant wird. Es wird ja dann so auf der Regionenebene auch sehr sichtbar, ne, dass die Interessen auch unterschiedlich sind. Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen aus einem Projekt, wo ihr wart? Wo gab es da Konflikte und wie lief das so ab?
So, vorab würde ich sagen, die Konflikte, denen wir begegnet sind, die kann man eigentlich immer ganz gut, also es gibt wenig Sackgassen, in die wir gelaufen sind. Das ist wirklich, man muss wirklich vor Ort dann auch mit den Menschen sprechen, denen die Pläne zeigen, warum, wie die Region dadurch profitieren kann, welchen Puzzleteil sie erfüllen für einen gesamten Blick, also welche Rolle spielt die Region jetzt beispielsweise zur Transformation des Energiesystems insgesamt, was leistet sie, auch diese Wertschätzung zu zeigen. Und an einem Beispiel so ein Konflikt festgemacht ist, gibt es mehrere Regionen, aber ich nehme jetzt einfach mal eine Region, in der wir waren in einem Projekt länger, und das Ruhrgebiet. Und da ist es so, es gibt so eine ganz alteingelebte Energiekultur, aber über fossile Energien eben. Also diese Steinkohle, obwohl der Steinkohleabbau jetzt auch schon ein bisschen länger her ist, wie der Stopp des Braunkohleabbaus. Und trotzdem ist es bis heute irgendwie so ein wichtiges historisches Gut und auch so im kollektiven Gedächtnis eingebrannt. Und ganze Biografien sind darauf aufgebaut, dass man dann immer wieder sagt, ah ja, mein Opa irgendwie, der war schon unter Tage damals. Und bis heute gibt es diese Orte, die so sichtbar sind. Ich sage jetzt nur mal so ein Beispielort, sowas wie Zeche Zollverein, was ja ein total wichtiger Kulturort inzwischen ist. Und was da so ein Konflikt war, dass sich am Anfang, als es hieß, ja, wir machen jetzt hier irgendwie auf ehemaligen Halden, wollen wir jetzt Windkraft realisieren, weil die zufällig halt hoch liegen und da die Windhöfigkeit gut ist, dass man so ein Gefühl hatte, ah, das, was wir früher gemacht haben, das war irgendwie schlecht und schmutzig in unsere Identität und jetzt kommen die guten Erneuerbaren und zeigen uns, wie es richtig laufen soll und am besten kommen die auch noch bestimmt irgendwie aus Brüssel und Berlin, so in der kollektiven Erzählung vor Ort und dann rennt man da natürlich irgendwie keine offenen Türen ein. Was viel wichtiger ist, ist, dass man dann versucht, so Gemeinsamkeiten zu finden, so ja, ihr seid Energieregion, früher halt stärker Exportregion, weil ihr da noch mehr fossile Kapazitäten selbst eingespeist habt, jetzt braucht ihr eher Strom von außerhalb und wie könnt ihr durch die Erneuerbaren irgendwie als Energieregion trotzdem weiter profitieren? Und zum Beispiel die Stadt Dortmund, die macht das jetzt ganz gut. Die sind da im Dach-PV-Ausbau. Da gibt es auch so eine sehr innovative Genossenschaft, die versucht da öffentliche Gebäude möglichst schnell jetzt mit Dach-PV auszubauen. Also es gibt dann auch Gemeinden und Vereine und so, die sich dieser Herausforderung annehmen und daraus was Positives drehen.
Und wie passiert es dann? Also wenn du sagst, dann wertschätzt man das, ne? Was es schon gibt, das historische, gewachsene. Aber kommt ihr dann dahin und sagt, ja, ist ja super, dass ihr jetzt hier so eine Kohleregion seid. Aber, oder wie entsteht so ein Prozess? Oder sind das schon Menschen, die vor Ort dazu schon diskutieren? Also genau, wie entsteht so ein Zukunftsbild, vielleicht auch Neues, ne?
Wir haben uns ja selber so eine Methodik auch aus verschiedenen methodischen Ansätzen zusammengebaut, die wir jetzt mehrfach in verschiedenen Kontexten irgendwie gemacht haben, dass wir über so im Prinzip so einen Blick in die Vergangenheit, also dass wir so eine gemeinsame Vision entwickeln und das aber darüber, dass wir erstmal fragen, so wer als Region wart ihr eigentlich oder was prägt die Region und dann schauen wir, was ist die Region heute und das hört sich jetzt irgendwie auch so ein bisschen sehr niederschwellig an, aber es geht wirklich und das ist auch das, was uns die Menschen dann berichten, es geht wirklich darum, dass man vor Ort erstmal ist und so zuhört, warum, welche Sorgen, Ängste und so bestehen. Und wie die aber dann in diesem gesamten gemeinsamen Zukunftsbild irgendwie auch aufgenommen werden können. Also dass man erstmal schaut, wo die Region eigentlich herkommt. Wir machen das irgendwie dann an so großen Wänden, wo man dann da dran schreiben kann und das auch mit Bildern hinterlegt. Wo steht die Region aktuell, welche Herausforderungen und wo will sie eigentlich hin? Und das spiegeln wir aber immer, weil wir haben das ja im Hinterkopf. Wir haben unsere sozusagen, wir machen unsere eigenen Potenzialanalysen. Wir wissen sozusagen auch technoökonomisch als Randbedingung, was kann die Region eigentlich leisten? Gibt es da viele Potenziale für den Ausbau erneuerbarer Energien? Wie ist aktuell der Stand in der Planung? Sind die schon innovativ oder eher zurückhaltend? Und versuchen dann aber erstmal relativ unvoreingenommen mit den Menschen vor Ort zu sprechen, wie sie sich eigentlich die Zukunft vorstellen und wo dann solche Maßnahmen vielleicht einspielen können. Und häufig gibt es dann doch viele Links zwischen dem, ich sag mal, ja, wir brauchen eine bessere Daseinsvorsorge und wenn ihr doch hier regionale Wertschöpfung über erneuerbare Energien betreibt, dann habt ihr da vielleicht auch ein bisschen mehr Geld dafür. Gibt jetzt gerade irgendwie wieder eine Studie von anderen Instituten, aber zu regionalen Wertschöpfungen durch erneuerbare Energien, die gerade hoch und heiß diskutiert wird, weil die so ein bisschen...
Vom IÖW, von unserem...
Genau, vom IÖW unter anderem.
Institut, unter anderem, ja.
Und da sieht man ganz schön auf so einer Deutschlandkarte irgendwie, also die regionale Wertschöpfung ist halt auch vor allen Dingen im Nordosten Deutschlands die Potenziale sehr hoch und im Südwesten ein bisschen weniger, aber da gibt es enorme Potenziale, was daraus zu machen. Und in so Regionen wie Vorpommern, wenn wir da unterwegs sind, dann geht es halt auch darum, das den Menschen zu erklären, wie sie denn da auch profitieren können. Und das wissen die dann auch manchmal ganz gut und sind dann doch auch offen darüber zu sprechen, wenn man halt wirklich vor Ort mit ihnen spricht und nicht das Gefühl entsteht, da ist irgendwas vorbestimmt.
Wer sollte denn bei solchen Prozessen unbedingt mit am Tisch sitzen?
Also auf jeden Fall so die Institutionen, die es schon vor Ort gibt und die auch so sozialen Rückhalt irgendwie haben. Also jetzt nur mal so als Beispiel, im Hochschwarzwald ist ein ganz wichtig, sind so Vereine. Weil da gibt es eine sehr starke Vereinsstruktur. Das ist natürlich sowas wie die Freiwillige Feuerwehr. Das sind in dem Fall auch die Landfrauen. Also die haben irgendwie ein ganz wichtiges Standing, das dann auch so in die Community zu tragen. Die muss man auf jeden Fall dabei haben. Eigentlich wichtiger fast wie die Bürgermeisterin oder der Gemeinderat. Weil die wirklich die Stimmung vor Ort beeinflussen und dadurch dann auch der Gemeinderat natürlich auch in seiner Denke in bestimmte Richtungen geht. Dann gibt es eben Regionen, da sind es auch die Kirchen oder die Gemeinderäte, Bürgermeisterinnen. Also es ist vielleicht noch so ein kleines Beispiel, im Hochschwarzwald gibt es auch so zwei Kommunen, die immer mal wieder so in der Presse auftauchen. Die heißen St. Peter und St. Mergen, die liegen genau nebeneinander. In beiden gibt es ein Kloster, ein katholisches, gibt es generell diese Tradition dieser katholischen Prägung im Schwarzwald. Und die sehen erstmal auf den ersten Blick gleich aus. Auch wenn man eine Potenzialanalyse machen würde, dann würde sich anschauen, oh, wo sind eigentlich wie Potenziale für Windenergie, würde man erstmal denken, ja, die könnten ja beide ungefähr gleich viel ausbauen. Aber St. Mergen hat gar keine Anlage und St. Peter ist total innovativ. Mhm. Und wir haben das mal versucht, so ein bisschen bisschen aufzuarbeiten, warum. Und das war eben schon so das ganz früh Wichtige. Und da waren eben unter anderem irgendwie ein, zwei Menschen aus der Kirche dabei, die dort ein gutes Standing haben in der Region. Jemand von der Schule in St. Mergen da so dagegen gehalten haben und gesagt haben, sie wollen das nicht. Das würde irgendwie so dieses ganze schöne Bild dort stören. Und dann hat sich da einfach so eine Stimmung breit gemacht, eher gegen den weiteren Ausbau von Windkraft. Und in St. Peter hat sich halt ein Verein gegründet, der das direkt angenommen hat und versucht hat, da was Aktives draus zu machen. Und dann ist es manchmal wirklich so eine Stimmungssache, die da kippt. Also wenn man die falschen Leute zur falschen Zeit da nicht an Bord hat, das dann wieder aufzuholen und diese erstmal festgesetzten Gedanken zu lösen und zu sagen, nee, es ist aber so und so, ihr könnt auch hier auch viel machen. Das ist dann schwieriger, wie wenn man von Anfang an versucht, die Menschen richtig mitwirken zu lassen.
Und wenn es dann einmal das Kind in den Brunnen gefallen ist, was kann man dann tun? Also wie kann man damit umgehen, dass vielleicht doch noch die Leute sehen, dass solche, sind ja Veränderungen, ne? Ich meine, da gibt es ja auch viel Skepsis von Leuten erstmal über diese Veränderung. Aber wie können die dann, oder was kann man da tun, damit das nicht nur als Konflikt wahrgenommen wird, sondern vielleicht auch der Nutzen erkannt wird beispielsweise.
Also womit wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht haben, ist dann, ja, wie man das so nennt, Best Practices oder Leuchtturmprojekte aus anderen Regionen vorzustellen und wirklich auch über die Menschen dort. Also dann funktioniert es gerade nicht gut in Vorpommern, wo wir in einer Region unterwegs waren, so im Umkreis von Greifswald. Es hat auch wieder andere strukturelle Gründe, also neben dem, dass so dieses Gefühl besteht, oh, Berlin schreibt uns das vor, ist es da auch einfach so, dass es da sehr große landwirtschaftliche Flächen gibt, die aber nicht den Menschen vor Ort gehören, sondern großen Verwaltungseinheiten. Das hat auch historische Gründe, da gab es eben früher diese Gutshöfe, dann wurden die im Rahmen der DDR in so LPGs umgewandelt, später dann eben wieder durch jetzt große internationale Holdings aufgekauft und die Landwirtinnen vor Ort sind ja eher Pächter. Dann profitieren die nicht so direkt greifbar von dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da hat es dann total geholfen, dass wir eben mal eben besagte Bürgermeisterinnen aus der Gemeinde Neuenbrook in Schleswig-Holstein eingeladen haben, die wirklich gezeigt haben, so, wir haben diesen Verein gegründet, so macht man das auch operativ, diese rechtlichen Dinge muss man da beachten und dann kann man davon wirklich profitieren. Oder dann haben wir jemanden vom Energiepark Vitznitz, das ist das Ende, der Energiepark Vitznitz ist im Landkreis Leipzig der größte Solarpark Europas aktuell noch, der eben schon steht und der hat von Anfang an gesagt, ja, wir machen hier zusätzlich zu diesem Park und den ganzen verpflichtenden Abgaben, die wir schon haben, eben so Umlagen über, da gibt es diesen Paragraphen 6 EEG, dass eben da Umlagen an Anwohnende und so gezahlt werden müssen, machen wir trotzdem freiwillig noch eine Energiepark Vitznitz Stiftung, also Stiftung Energiepark Vitznitz und da geht aktuell, also das ist über einen Prozentteil der Erlöse geregelt, aber das sind ungefähr 400.000 Euro im Jahr, die werden von einem unabhängigen Stiftungsrat aus der Region, da sitzen einfach Menschen aus der Region drin, da ist irgendwie ein Rektor drin oder eine Rektorin, da sitzt der regionale NABU-Mensch drin oder vom BUND und ebenso lokale Unternehmen auch und Interessensvertretung und ganz normale BürgerInnen und die entscheiden komplett unabhängig, was wollen sie mit diesen 400.000 Euro zusätzlich über diese Stiftung machen. Dinge vorantreiben vor Ort, Gemeinwohl sicherstellen. Und wenn die das wirklich da glaubhaft erzählen und zeigen, wie man das auch macht und dass das eben auch nicht ein riesen Hexenwerk ist, also Vereine sind ein bisschen einfacher dann wirklich umzusetzen wie die Stiftung, also je nach Projektgröße gibt es dann unterschiedliche Modelle, die sinnvoll sind, aber dann kann man die Leute wirklich abholen, die glauben das dann natürlich den Menschen vor Ort auch eher wie den externen Wissenschaftlerinnen oder Politikerinnen, die sagen, ja hier super regionale Wertschöpfung so als Passwort, nee, die wollen dann wirklich auch sehen, ah, das Feuerwehrhaus habt ihr darüber bezahlt bekommen. Ah ja, super, das sieht ja super aus. Und den E-Bus für die Gemeinde, ah ja, klasse.
Endlagerung hattest du, glaube ich, vorhin einmal ganz kurz angerissen. Da geht es ja anders als bei vielen anderen Projekten darum, also eben nicht um wirtschaftliche Chancen, sondern vor allen Dingen um die Risiken und um eine langfristige Verantwortung. Was ist da besonders wichtig? Vielleicht kannst du uns nochmal in die Thematik kurz mit reinholen. Und erstmal finde ich es auch überhaupt sehr beeindruckend, was für einen Überblick du hast über all diese Regionen und Projekte. Wo bist du den ganzen Tag im Jahr? Du musst ja überall ständig rumreisen und aktiv sein.
Vom Schwarzwald nach Norddeutschland. Ja, aber klingt wirklich auch nicht schlecht als Arbeitsbeschreibung.
aber was also zum Thema Endlagerung mal beizutragen aus deiner Perspektive?
Genau, also das ist ja das Schöne an dieser transdisziplinären Forschung, dass man eben wirklich nicht nur in Zwischendisziplinen arbeitet, sondern wirklich in der Welt da draußen, was natürlich vom Standort Freiburg auch so manchmal eine Herausforderung ist, wenn man dann genau nach Greifswald muss oder eben nach Schleswig-Holstein oder Augsburg oder genau, wo wir überall sind. Genau, also da ist es irgendwie auch ganz wichtig, also natürlich erstmal diese ganzen Themen ernst zu nehmen Und diese Sorgen, also ich meine, die Grundprämisse des Endlagers oder diesen ganzen Auswahlverfahrens, das ja auch wirklich lange geht. Also aktuell rechnet man ungefähr bis 2074, wenn nicht noch total viele Beschleunigungspotenziale genutzt werden, die jetzt gerade in der aktuellen sozusagen Gesetzesanpassung vom Standortauswahlgesetz, dass das eben regelt, umgesetzt werden. Aber aktuell ist so die Prognose, bis wir einen Standort haben, braucht es ungefähr bis 2040. Also es ist ein riesenlanges Verfahren. Und da ist die Herausforderung jetzt eben am Anfang, dann erstmal zu schauen, wie diese Regionen gebildet werden, aus natürlich diesen Sicherheitsabwägungen und geologischen, also wo gibt es geeignete Orte. Und wenn dann diese Standortregionen sich formieren, man kann da viel aus der Schweiz lernen, weil die halt schon ein bisschen weiter sind und diesen Prozess schon durchlaufen haben, diese Regionalkonferenzen, dann diese Risiken auch ernst zu nehmen und Betroffenheit oder ich möchte da mitarbeiten in der Region oder ich fühle mich der Region zugehörig, definiert sich eben nicht nur über, ich hoffe, da gibt es Chancen für mich, also irgendwie vielleicht auch finanzieller Art. In der Schweiz gibt es sowas wie Abgeltung von bis zu 900 Millionen Franken für die Standortregion, die am Ende diese Verantwortung der nationalen Last sozusagen übernimmt.
Das heißt, das also bekommt die Region.
Das, genau, das
als,
wird also
als Schadensersatz.
Genau, im Endeffekt, so ja, das sind dieser Begriff Abgeltung als Schadensersatz. Und wie die Region dann wiederum definiert ist und wer genau was in dieser Region bekommt, das ist dann aber Verhandlungssache. Also da wird dann einzeln mit den Kommunen verhandelt. Aber insgesamt ist das der Topf, der da zur Verfügung steht. Und das war nicht so wirklich retrospektiv, also so im Nachhinein gedacht, nicht so super schlau, das am Anfang zu sagen, was für eine Summe da im Raum steht, weil das hat dazu geführt, wie die Akteure aus der Schweiz immer wieder berichten, dass natürlich dann irgendwie immer dieser, wie hieß es so, Geldsack über dem Verfahren hing oder so, haben sie immer gesagt, man hat auch viele Betroffenheiten dann versucht, irgendwie da reinzukommen. Das war dann auch ganz viel Verhandlungssache, dass da auch deutsche Anrainergemeinden am Rhein, die eigentlich näher an dem potenziellen Endlagerstandort mal liegen, wie die Schweizer Gemeinden per Luftlinie, dass die da auch mit in das Verfahren reinkommen. Und dann war eben total unsicher am Anfang, wie groß wird so ein Radius der Region, wer ist da alles betroffen, wie viele deutsche Gemeinden. Im Endeffekt jetzt ist eine deutsche Gemeinde reingekommen und die ist wirklich auch super nah dran. Und nur weil da Rhein dazwischen liegt und die Sorge war oder die Sorgengründe und Risiken, die da immer genannt wurden, waren halt sehr auch immer auf dieses Grundwasser. Was ist, wenn doch was passiert und dann Grundwasser? Und dort ist es einfach auch so, dass die Aare in den Rhein läuft und der Rhein läuft dann eben auch in den deutschen Gemeinden vorbei und die nutzen das Wasser natürlich auch. Und dann ist es irgendwie schwierig zu verargumentieren, ja, wir machen jetzt hier an unserer Ländergrenze Stopp, weil das ist unser Müll und ihr habt da nichts mitzusprechen. Ihr seid eh schon immer das große Kanton, wird ja auch so gesagt, also wurde uns immer so berichtet und jetzt wollt ihr auch noch hier irgendwie was von unseren Franken abhaben. So hat es angefangen. Aber dann ist man wirklich als Region zusammengewachsen und inzwischen auch sehr kollegial und einer der Hauptwünsche jetzt aus dem Schweizer Verfahren, die man jetzt hört aktuell, ist auch, dass dieses, was da gewachsen ist, diese gemeinsame Identität, dieses Nördlich-Legern-Verständnis, dass man da über die Grenze hinweg irgendwie zusammen an einer großen Aufgabe gearbeitet hat, dass das weiter besteht, sogar wenn am Ende schon der Standort gefunden ist und das Tiefenlager, so wird es in der Schweiz immer genannt, geologisches Tiefenlager gebaut wird, dass man trotzdem weiter so eine Institution für die gemeinsame Regionalentwicklung anknüpft, weil dieses große Benefit, dass die Leute sich kennen und man einfach mal zum Hörer greifen kann und gemeinsam an ähnlichen Themen arbeitet, das wurde da so als Hauptbenefit berichtet.
Also du weißt ja, was es für Chancen und Herausforderungen jetzt mal generell gibt in den Regionen. Was müsste deiner Meinung nach politisch passieren, damit die Regionen ihre Rolle noch besser wahrnehmen können? Was würdest du dir wünschen?
Also auf jeden Fall politischen Rückhalt für eben diese wichtige Funktion der Region, auch im Planerischen. Es braucht meiner Meinung nach, sage ich jetzt, weil aktuell in beispielsweise verschiedenen Landtagswahlprozessen so im Vorab auch solche Dinge gefallen sind von Parteien wie, man könnte doch die Raumordnung einfach abschaffen, also diese regionale Ebene, also die Regionalplanung, wegen Entbürokratisierung, Beschleunigung, und das sind ja alles auch legitime Anliegen. Aber ich glaube, die Frage ist eher, wie wir, und das machen wir jetzt gerade eben auch in einem aktuellen Projekt, schauen, was für Beschleunigungspotenziale denn in der Landes- und Regionalplanung liegen, ohne die jetzt abzuschaffen. Weil ich glaube, es braucht auf jeden Fall diese wichtige Ebene dieser Vermittlungsrolle zwischen, das sind die Vorstellungen vom Bundesland, die werden wiederum geprägt, natürlich auch durch Gesetze vorgegeben vom Bund. Und die Kommunen haben auch ihre eigenen Vorstellungen. Und es braucht irgendeinen Akteur, irgendeine Institution, die das so ein bisschen zusammenbringen kann. Also ist auf jeden Fall die Idee dieser Rückhalt und auch zu sagen, ja, wenn wir immer mehr Aufgaben, also ich sage jetzt mal nur sowas wie Beschleunigungsgebiete für eben Windkraft, die durch EU-Recht vorgegeben sind, durch diese erneuerbaren Energienrichtlinie RED III, und jetzt zukünftig auch noch Infrastrukturgebiete, das sind dann Gebiete, wo dann eben Infrastruktur entsteht, wie Stromnetze. Wenn immer mehr Aufgaben und Kompetenzen auf die regionale Ebene verlagert werden, dann braucht es da eben auch die richtige Ausstattung und die richtigen Ressourcen, um das dann auch gut machen zu können. Und ich glaube, so Einsparen an der Stelle ist, hat man am Ende nicht viel gewonnen, weil die Energiewende und die Transformation jetzt in dem Fall und auch so Projekte, Netzausbauprojekte wie SüdLink, die entstehen halt vor Ort. Und die Region und die Menschen vor Ort sind dann auch wirklich so die Werkstatt irgendwie, wo das passieren muss. Und ich würde da weniger an den in der Werkstatt und an den Mechanikerinnen einsparen vielleicht und dann eher schauen, was auf übergeordneten Ebenen vielleicht eben durch Digitalisierung und besseres Verfahrensmanagement, das untersuchen wir jetzt eben in dem einen Projekt gerade auch an Möglichkeiten gegeben ist. Also auf jeden Fall ein klares Petitum für die Region als wichtigste Ebene eigentlich unserer wirklichen Veränderungen.
Ja, das würde ich auch mitnehmen aus unserem Gespräch, ne? Also wir haben ja ganz viel jetzt gesagt, aber wir brauchen auf jeden Fall diese Local Heroes. Wir brauchen auch so eine Sichtbarkeit von Nutzen, ne? Also was nützt uns eigentlich da so eine Veränderung? Und du hast ja jetzt gerade dir auch nochmal politischen Rückhalt gewünscht. Deswegen unsere Abschlussfrage. Das ist ja unsere Kanzlerfrage. Also für diesen politischen Rückhalt, wenn du Kanzler wärst und regionale Entwicklung stärken willst, was würdest du angehen, welche eine Reform oder welche drei Punkte, um Regionen eben bei ihren Entwicklungen auch zu unterstützen?
Also eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne umsetzen würde, sind nochmal stärker an die Regionen, die im Moment bestehen, angedockt feste Stellen, die Transformationsprogramme auch wirklich mit den Bürgerinnen vor Ort verhandeln, erklären, wie sie davon profitieren können in den Kommunen. Und da gibt es eben so ein Modell, das in Bayern ganz erfolgreich war, das Windkümmerer-Modell. Da gibt es eben Windkümmerer, die sich darum kümmern, da die Windenergie, weil sie eben so kritisch gesehen wurde, in Bayern auch wirklich in die Fläche zu bringen. Und sowas wie Unterfranken, die machen das super. Auch die Planungsstellen dort, also die Regierung Unterfranken, haben jetzt total viel Windenergie auch ausgewiesen, obwohl eigentlich Bayern eher kritisch ist. Und dass man da auch wirklich Stellen schafft, die so ein Transformationsmanagement erlauben. Also dass man eben nicht weiter die Budgets von der Regionalplanung ganz kritisch sieht und einschränkt, sondern zu den Kompetenzen, die dazugekommen sind, auch Stellen schafft, die da Vermittlerrolle sind, dass sich die Regionalplanung auf die Planung konzentrieren kann und dass es Entwicklungsmanagement, Transformationsmanagement, wie man sie auch nennen mag, gibt, die vor Ort mit den Menschen gemeinsam auch solche Visionsprozesse machen, dass das nicht immer nur in externen Forschungsprojekten möglich ist, sondern auch über einen längeren Zeithorizont.
Also Transformations-Heroes brauchen wir.
Ja, und ich finde es spannend, weil Wendenbitte geht es ja um die nachhaltige Transformation. Oft sind wir auch auf der Metaebene und hier ist man so konkret vor Ort da, wo es wirklich passiert. Und deswegen erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast in deine Arbeit.
Ja, auf jeden Fall haben wir viel über diese Best Practices ja eigentlich gehört. Also wenn ihr Regionalmanager seid oder Managerinnen da draußen, ladet diese Menschen ein, die wir gerade vorgestellt haben, aus dem Kreis Steinburg, aus dem Hochschwarzwald, aus dem Leipziger Land. Ladet sie ein und lernt auch voneinander. Ich glaube, dieses Miteinander reden, und du hast irgendwann jetzt in der letzten Dreiviertelstunde gesagt, gemeinsam an den großen Aufgaben arbeiten, das fand ich irgendwie so ganz prägnant, ne? Also darum wird es einfach auch gehen.
Ja, und ich finde es spannend, dass die Landfrauen wichtiger sind als die Bürgermeister, dass die einen großen Impact haben, das kann ich mir sehr vorstellen. Ich komme auch vom Land und das stimmt total. Also da können Stimmungen mal kippen oder auch tolle Projekte befeuert werden, wenn man die richtigen Menschen anspricht und mit im Boot hat.
Absolut. Vielen Dank, Ryan, dass du da warst und uns da mitgenommen hast auf diese Reise durch Deutschland.
Sehr gerne. Großen Spaß gemacht.
Danke dir.
Sehr gut.
Danke euch.
Und in der nächsten Folge schauen wir dann auf ein Thema, das viele von uns jeden Tag begleitet, manchmal auch so ein bisschen unbewusst, auch natürlich ungewollt, oft auch dauerhaft. Es geht um Lärm. Wir sprechen darüber, was Lärm eigentlich mit der Gesundheit macht, was das mit Lebensqualität und mit der Umwelt zu tun hat und warum er politisch und gesellschaftlich oft unterschätzt wird.
Und wenn sich das Windkraftrad dreht, wie wir gerade ja gehört haben von unserem Experten, dann kann man das auch wie Urlaub empfinden, wenn man sich
einfach kein Lärm sein.
Dieses Geräusch freut. Wenn ihr dazu Fragen habt, schickt sie uns gerne immer per Mail an podcast@öko.de und natürlich freuen wir uns auch immer über eine kleine Bewertung von euch in eurer liebsten Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.